HR Info. Politik.
Überlastete Lehrer, Schulen am Limit, zahlreiche Überlastungsanzeigen beim hessischen Kultusministerium. Ein Wort, das in diesem Zusammenhang oft fällt, ist Integration. Ein großes Wort. In der Schule heißt das vor allem, Kinder aus den verschiedensten Kulturen und Herkunftsländern mit Deutschland und den hier geltenden Werten vertraut zu machen, sie in die sogenannte Mehrheitsgesellschaft zu integrieren und ihnen vor allem einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Aber wie schaffen wir das oder eben auch nicht? Und was sind die Gründe dafür? Schule am Limit? Wie Integration klappt oder nicht? Das ist das Thema dieser Politiksendung. Mein Name ist Hanna Immig.
Ich hatte eine ganze Zeit lang, so bis Ende der 90er, Anfang 2000, so das Gefühl, ach, das wird alles, das wird besser, es wird uns gelingen. Und dann irgendwann merke ich, oh, es wird überhaupt nichts besser, es wird eigentlich alles immer weniger gut. Und ich finde im Moment keinen Bereich, wo es sich im Vergleich zu damals, wo man sagt, da haben wir es aber geschafft.
Ingrid König war 30 Jahre lang Schulleiterin an der Berthold-Otto-Grundschule in Frankfurt-Griesheim, eine sogenannte Brennpunktschule. Sie hat das umstrittene Buch geschrieben »Schule vor dem Kollaps«. Darin zweifelt die 65-Jährige daran, ob Integration noch gelingen kann. Seit Januar ist Ingrid König im Ruhestand. Ich will mir selbst ein Bild machen und fahre an ihre alte Schule nach Griesheim. Das Schulgebäude, ein Betonklotz aus den 60er Jahren. Von den Fassaden blättert an einigen Stellen der Putz. Auf dem Schulhof spielen Kinder Fußball, lachen. Die Stimmung ist fröhlich, entspannt.
Was ist mit euren Augen? Wenn ihr traurig seid, guckt euch mal gegenseitig an, macht mal ein trauriges Gesicht.
Die erste Klasse hat gerade Ethikunterricht. Lehrer Jörn Kasperzak spricht mit den Kindern über Gefühle. Ein Thema, das die Kinder interessiert. Bei jeder Frage schnellen ihre kleinen Finger in die Luft.
Und jetzt guckt doch bitte alle mal wütend. Sachen in Worte zu fassen ist hier besonders schwierig, weil auch der sprachliche Hintergrund teilweise noch relativ schwach ist.
Auf dem Schulhof treffe ich die stellvertretende Schulleiterin Carola Rasch-Hegelund. Sie leitet die Berthold-Otto-Grundschule kommissarisch, seit Ingrid König nicht mehr da ist.
Wir haben an der Berthold-Otto-Schule 320 Schüler. Die Schüler haben Migrationshintergrund, ich würde sagen so 99,9%. Und kommen aus den verschiedensten Ländern wie Marokko, aus der Türkei, Afghanistan, Indien, alles bunt gemischt.
Viele Familien hier, erzählt sie mir, sind eher bildungsfern und haben oft selbst keine Schule besucht. Viele sind zwar schon lange in Deutschland, oft in der zweiten, dritten Generation, sprechen aber trotzdem kaum Deutsch. Die Kinder kommen dann mit großen sprachlichen Defiziten in die Schule, berichtet sie.
Ich hatte jetzt gerade ein Einschulungsgespräch für den nächsten Sommer und da kam ein Kind, 6 Jahre alt, und es hat wirklich kein Wort Deutsch gesprochen und die Eltern leben hier mit dem Kind und das Kind hat mich überhaupt nicht verstanden. Also das hat mich total erschüttert und schockiert, dass man das wirklich schafft, Kinder 6 Jahre lang zu Hause zu behalten und ihnen überhaupt nichts von der deutschen Kultur, deutschen Sprache, gar nichts mitzugeben oder beizubringen.
Viele Eltern sind zudem mit der Erziehung überfordert, sagt die Schulleiterin. Manche haben schlicht kein Interesse an Schule, erscheinen nicht zu Terminen, verstehen das deutsche Schulsystem nicht. Das mache die Elternarbeit schwierig. Die Kinder kommen zum Teil unausgeschlafen und ohne Frühstück in die Schule. Viele dürfen selten raus und es fehlt ihnen an geistiger Anregung und wichtigem Vorwissen.
Dass sie einfach ganz viele Sachen nicht können, nicht wissen, nie gesehen haben, Angst davor haben. Die Eltern haben Angst davor. Wir machen einen Ausflug in den Wald. Oh, da sind gefährliche Tiere. Da war ich noch nicht. Angst vorm Wasser am Main war ich noch nicht. Wir wohnen, also die Schule ist 10 Minuten entfernt vom Main. Lauter so Alltagssachen.
Carola Rasch-Hegelund wirkt überhaupt nicht verbittert, wenn sie das alles erzählt. Im Gegenteil, sie lächelt viel, ihre Augen blitzen. Viele Kinder seien wie eine Art Schwamm, sagt sie, unglaublich neugierig und offen.
Die Kinder sind toll und wir lieben sie alle auch, wie sie sind. Und es macht totalen Spaß, sonst wäre ich auch nicht mehr an der Schule und die anderen Kollegen auch nicht. Wir arbeiten super gern mit den Kindern zusammen. Ja. Wenn wir Museumsbesuche machen oder Theaterbesuche machen, die freuen sich total, weil das haben sie halt einfach noch nicht erlebt. Und da sind sie total wissbegierig und neugierig. Ja. Und das ist auch wieder schön zu sehen, dass man sie für sowas auch total begeistern kann.
Szenenwechsel, der komplette Kontrast. Ein kleines Örtchen im Taunus Königstein-Falkenstein. Malerisch am Hang gelegen, ich fahre den Berg hinauf, überall große alleinstehende Villen. Oben angekommen, die kleine örtliche Grundschule, Schulleiterin Julia Lehmann.
Wir haben an unserer Schule 100 Kinder. Wir sind ein- bis zweizügig, eine kleine Schule, genau, 90-95% deutsche Kinder. Es sind überwiegend wohlhabende Familien.
Dann sprechen wir nochmal über das Linksabbiegen.
Die vierte Klasse hat in ein paar Tagen Verkehrsprüfung. Die Kinder lernen Vorfahrtsregeln, können genau erklären, welches Fahrzeug wann Vorfahrt hat.
Der Weiße, der hat Vorrang, weil der Grüne, der biegt links ab und Linksabbieger haben nie Vorfahrt.
Genau.
Und er fährt von der Vorfahrtsstraße ab.
Richtig.
Sprachprobleme hat hier fast niemand. Die Kinder wissen schon sehr viel, wenn sie in die Schule kommen.
Die meisten Kinder sprechen fließend Deutsch. Wir haben auch 90% Familien, die sehr bildungsnah sind, deren Kinder schon mit einem großen Vorwissen zu uns kommen.
Auch hier gibt es natürlich Kinder nicht deutscher Herkunft. Sie kommen entweder aus Familien, die schon lange hier leben, oder aus dem benachbarten Flüchtlingsheim. Der 10-jährige Henry findet das prima.
Man versteht sich auch, wenn jetzt neue in die Klasse kommen, die nicht so gut Deutsch sprechen können, dann nimmt man das an und dann spielt man mit denen, zeigt denen alles.
Integration funktioniert hier im Handumdrehen, erzählt Julia Lehmann. Die wenigen Kinder mit Startschwierigkeiten werden spielend integriert, sagt sie.
Es ist auch gut verteilt in den einzelnen Klassen. Somit hat man immer die Möglichkeit, die 1 bis 2 Kinder in einer Klassenstärke sehr gut zu fördern und sehr gut mitzunehmen. Wir nehmen die dann eben in die Klassenstufe auf, in die sie gehören, und haben dann ein rundum Förderprogramm, sowohl durch Mütter, die dann die Kinder rausnehmen und Deutsch lernen mit den Schülern, oder durch die Lehrkräfte, klar, aber auch durch die Kinder in der Klasse, die sich rundherum immer um die Integrationskinder kümmern und ihnen alles beibringen. Und das ist ein ganz schneller Lernerfolg.
2 Schulen, 2 Welten in ein und derselben Region, nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Noch einmal zurück an der Berthold-Otto-Schule in Frankfurt-Griesheim. Auf dem Schulhof begegne ich auch Daniel Schröder. Er leitet die Arche. Ein soziales Projekt, das Ex-Schulleiterin Ingrid König noch an die Schule geholt hat. Hier bekommen die Kinder in der Schule Frühstück, Mittagessen und ein Stück Geborgenheit. Ich beobachte, wie die Kinder ihn liebevoll begrüßen. Die Jungs mit Handschlag, ein Mädchen fällt ihm um den Hals.
Die Kinder sind in Deutschland geboren, es sind deutsche Kinder. Und die Frage ist einfach, was machen wir damit? Wer kümmert sich um die? Und wenn wir sie alle in die Sozialsysteme laufen lassen, dann haben wir irgendwann ein Problem. Und das ist ja unser Thema, dass wir sagen, wie befähigen wir die Kinder eigentlich, ich sage jetzt mal, stark für ihr Leben zu werden und ein eigenbestimmtes Leben, Schulabschluss zu haben, eine Ausbildung zu lernen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Und das müssen wir tun.
Den Kindern fehlt es an Vorbildern, auch an sprachlichen Vorbildern. In dem Stadtteil, wo die Schule liegt, wohnen kaum noch deutsche Familien. Ich begleite Daniel Schröder. Wir gehen zur Arche für die älteren Kinder. Ein freundlicher Holzbau gleich um die Ecke. Hier haben Kinder und Jugendliche auch nach den 4 Jahren Grundschule noch eine Anlaufstelle. Ich treffe die 14-jährige Meriam. Sie erzählt, dass sie Muslimin ist, aber zu Hause Deutsch spricht. Bei den meisten ihrer Freunde sei das nicht so, sagt sie.
In meinem Umfeld sprechen viele ihre Muttersprache untereinander, also meine Freunde auch, Kroatisch oder Türkisch. Und wenn ich manchmal bei meinen Freunden zu Hause bin, dann merke ich auch, wie die Eltern meistens auf deren Sprache mit ihnen reden. Aber es gibt wirklich nur so 1-2 Eltern von meinen Freunden, die dann mit denen Deutsch sprechen.
Oft bleiben die Nationalitäten unter sich, sagt sie. Marokkaner sind mit Marokkanern zusammen, Türken mit Türken, Afghanen mit Afghanen und so weiter. Der 17-jährige Mohammed, der seinen richtigen Namen lieber nicht nennen möchte, ist in Deutschland geboren, hat von klein auf Deutsch gesprochen, war im Kindergarten. Seine Eltern sind Pakistani, fördern ihn. Was er aber jeden Tag erlebt, ist frustrierend.
Griesheim ist gerade nicht die beliebteste Gegend, sage ich mal. Wenn man aus einer anderen Gegend kommt, wo die Gegend auch einen guten Ruf hat, da hast du auf jeden Fall auch im beruflichen Bereich sehr viel Chancen, also viel mehr Chancen. Auch wenn ich meinen Lebenslauf irgendwo abschicke, da steht mein Name drauf und der ist ja nicht typisch deutsch, da kommen auch schon öfters so halt Ablehnungen, sage ich mal halt so.
Mohammed erzählt auch von Situationen, in denen er schon als kleiner Junge diskriminiert wurde wegen seines Aussehens. Alte Deutsche, die ihm vor die Füße gespuckt haben. Die Menschen hier ziehen sich auch deshalb auf ihre Heimatkultur zurück, weil sie sich von den Deutschen nicht akzeptiert, ja abgelehnt fühlen, glaubt Mohammed. Eine ähnliche Geschichte hat kurz vorher noch Schulleiterin Carola Rasch-Hegelund erzählt von einem Kunstprojekt.
Da ging es um Flaggen, genau in der WM. Und da haben die Kinder, kein einziges Kind hat eine deutsche Flagge gezeichnet. Die haben all ihre marokkanischen, türkischen, afghanische Flagge, griechische, alle möglichen Flaggen gezeichnet, nur nicht die deutsche. Und da habe ich mir echt gedacht, oh Mann, da ist irgendwas schiefgegangen. Das hat mich wirklich berührt, weil ich gedacht habe, hey, ihr lebt hier, eure Eltern leben hier seit Jahren und keiner fühlt sich irgendwie als Deutscher, ja?
Eine Region, zwei Welten. Größer könnte der Kontrast wohl kaum sein als zwischen diesen beiden Grundschulen. Und die Problematik setzt sich nach der Grundschule fort an den weiterführenden Schulen. Julia Wöllenstein arbeitet als Lehrerin an der Karl-Schomburg-Schule in Kassel. Eine Gesamtschule in einem Brennpunkt. Das ZDF hat eine 37-Grad-Reportage über ihren Schulalltag gedreht. Wir hören mal kurz rein.
Hast du es verstanden? Tu das, ja. Den vierten Satz machst du jetzt mal.
Warten Sie.
Guck mal, jetzt sind wir
you
hier.
Are dann, are.
Nein, nein, wir sind jetzt, guck mal, was bei like. Und welches Personalpronomen?
Like. Like. Hey, sei doch leise, ich wusste das doch.
Nee, ja, genau. Lies den Satz bitte nochmal durch.
Wait.
Och, du geil, guck mal bitte den Satz an. Lies ihn dir ganz.
Frau Wöllenstein, ich kann's nicht.
Julia Wöllenstein war auch bei mir hier in Frankfurt im Studio.
Frau Wöllenstein, Sie sind Lehrerin an einer Gesamtschule in Kassel. Wesertor ist der Stadtteil. Das ist eine sogenannte Brennpunktschule in Anführungsstrichen. Und da haben Sie über Ihre Arbeit ein Buch auch geschrieben. Das heißt Von Kartoffeln und Kanacken. Sie beschreiben darin Ihren Alltag vor Ort, der ja nicht immer ganz einfach ist. Vielleicht erklären Sie mal, wie Sie auf die Idee gekommen sind, dieses Buch zu schreiben. Was war Ihre Motivation, sowas zu machen?
Ja, genau. Also Sie sagen es ja schon, also man nennt diese Schulen Brennpunktschulen. Also jetzt in Fachkreisen natürlich schon lange nicht mehr. Da waren sie eine Zeit lang Schulen in bildungsfernen Einzugsgebieten. Jetzt dann Schulen mit besonderen Herausforderungen, aber letztendlich ist es genauso, wie Sie es sagen. Die Mehrheitsgesellschaft sagt Brennpunktschule und schaut irgendwie kritisch drauf und hat ein besonderes Bild im Kopf. Mhm. Und dieses Bild entspricht nicht meinem Alltag. Also ich habe dann immer das Gefühl, die Menschen denken, wir arbeiten da mit Kindern, die irgendwie alle verschlagen in der Ecke rumstehen oder sich permanent streiten oder alle irgendwie ein Messer in der Tasche haben. Und so ist es nicht.
Also, wie ist es denn?
Genau, wir arbeiten mit Schülern, die besondere Herausforderungen mit sich bringen und die wir durchaus auch, wenn wir sie respektvoll behandeln wollen, kritisch sehen müssen und mit ihnen einen bestimmten Weg gehen müssen, damit sie einen Platz in unserer Kultur finden. Mhm. Aber wenn wir sie quasi alle in eine Schublade stecken, dann tun wir ihnen Unrecht. Und deshalb versuche ich eigentlich möglichst viel und oft über meine Arbeit zu reden, weil ich immer sage, Mensch, die Menschen müssten unsere Schüler kennenlernen. Also es sind Kinder und es sind ganz tolle Kinder auch, die eine unglaubliche Lebendigkeit mit sich bringen, aber eben auch besondere Herausforderungen, weil sie so einen Culture Clash mitmachen.
Mhm. Vielleicht sagen Sie mal, was ist das denn für eine Schülerschaft, die Sie da unterrichten? Wie alt sind die, wo kommen die her?
Mhm. Wir unterrichten von der 5. bis zur 10. Klasse. Das heißt, sie sind so ungefähr 10 bis zum Teil die ältesten fast 18 Jahre. Mhm. Die kommen aus den unterschiedlichsten Kulturen. Viele von ihnen haben einen deutschen Pass, das muss man immer wieder dazu sagen, fühlen sich aber oft gar nicht als Deutsche, also haben selber eine Familie, die einen Migrationshintergrund hat und sind immer noch sehr in ihren Kulturen verhaftet.
Wie viele Kinder haben Sie mit Migrationshintergrund, sogenanntem?
Mhm. Also gefühlt sagen wir immer so 90%.
Okay.
Ja, also das variiert natürlich von Klasse zu Klasse. In meiner Klasse sind es im Moment 20 Schüler und davon sind quasi 3 Bio-Deutsche, sage ich jetzt mal so ein bisschen politisch inkorrekt.
Okay. Und schön ist ja rauszuhören, Sie sagen, Sie wollen nicht dieses Klischee bedienen, was man immer dann so hört, da haben die alle verloren, das sind alles sozusagen in Anführungsstrichen Kinder mit Messer in der Tasche, wie Sie sagen, aber trotzdem ist es ja offenbar eine Herausforderung und Sie haben das sich zum Thema gemacht. Beschreiben Sie doch mal, wie der Unterricht dann bei Ihnen abläuft, mit welchen Themen sind Sie so konfrontiert?
Ja, also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir jetzt permanent irgendwie nicht unterrichten können. Mhm. Aber wir sind mit Themen befasst, wenn wir Streit klären unter den Schülern, die für mich bis dahin quasi unbekannt waren. Da geht es dann eben darum, dass jemand seine Ehre verletzt. verletzt fühlt oder meint, die Mutter wurde angegriffen und deshalb müsste er sich irgendwie zur Wehr setzen. Und das war zum Beispiel eine Frage, wo ich dachte, ich kann das nicht einfach wegwischen, weil das müssen wir durchaus ernst nehmen. Also diese Verzweiflung, würde ich es jetzt mal nennen, ne, die so ein Kind, wenn es dann irgendwie beleidigt wird, auf diese Art und Weise dann auslebt, die können wir nicht einfach nur von so einer deutschen Sicht aus nach dem Motto, so das war jetzt einfach nur eine Beleidigung, abhaken.
Ja, das ist ein Aspekt, nehme ich an. Vermutlich kommen da noch viele verschiedene dazu. Haben Sie auch Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen oder gar kein Deutsch sprechen?
Genau, das kommt eben auch noch dazu. Und das war auch mit so einem Grund, dieses Buch zu schreiben, weil ich irgendwann gemerkt habe, es ist auch unfair diesen Kindern gegenüber, wenn ich mit Menschen so aus meinem Bekannten-, Freundes- oder eben auch so erweiterten Kreis spreche, die dann immer wieder sagen, wie unglaublich tolerant sie sind und dass diese Kinder ja oder auch diese Familien hier doch machen können, was sie wollen. Wir sind ja ein freies Land. Und letztendlich aber immer sagen, ja, aber mein Kind geht nicht auf so eine Schule. Ja, und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo an unseren Schulen nur noch ganz, ganz wenig deutsche Kinder sind. Und wir aber von der Mehrheitsgesellschaft so ein fröhliches integriert mal schön bekommen, ja. Wo ich dann immer denke, ja, aber die haben ja gar keine Vorbilder mehr. Also wer integriert dann da wen?
Das heißt, im Grunde wird der schwarze Peter immer an Sie zurückgeschoben. Und aber letztlich ist es ein gesellschaftliches Problem, würden Sie sagen. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen, was Sie da so grundsätzlich umtreibt
genau.
Bei diesem Thema.
Also ich finde es immer ganz schwierig, dass man so ein bisschen das Gefühl hat in der Gesellschaft, wenn Lehrer laut werden und auf Probleme hinweisen, dann heißt es dann immer, ja, jetzt jammern die schon wieder, mein Gott, denen geht's doch gut, die verdienen gut, die haben Urlaub und so weiter und letztendlich dann auch immer, naja gut, die müssen ja auch keine Lehrer sein, also wenn sie damit nicht klarkommen, dann sollen sie halt einen anderen Beruf nehmen und ich glaube, das ist ein Denkfehler. Also die Lehrer, die laut werden, die tun das, weil sie große Sorgen um ihre Schülerschaft haben, weil es ein bestimmtes Schülerklientel gibt in Deutschland, das so ein bisschen vergessen wird von der Politik, weil die eben keine Eltern haben, die sich für sie stark machen.
Ja, das ist sicher ein Punkt, ne?
Stichwort Politik. Hören wir mal, was die Politik in Hessen in Sachen Integration an Schulen so alles tut. Denn das ist durchaus einiges. Meine Kollegin Heidi Radwilas aus dem Landtagsstudio Wiesbaden fasst die wichtigsten Projekte zusammen.
Die Schülerschaft ist in den vergangenen Jahren immer heterogener geworden, wie es die Politik ausdrückt, hinsichtlich Köpfchen und Kultur, hinsichtlich Sprache und Sozialverhalten. Bedeutet, es wird schwerer für die Lehrer, eine Basis zu finden für das gemeinsame Ziel, gute Bildung. Daraus macht die schwarz-grüne Landesregierung keinen Hehl. Ihr Rezept dagegen hat Kultusminister Alexander Lorz diese Woche im Landtag so beschrieben.
Wir müssen uns besonders um diejenigen Schulen kümmern, die aufgrund des Förderbedarfs und des sozialen Hintergrunds ihrer Schülerinnen und Schüler besonders gefordert sind.
Dafür wolle Hessen sogenannte multiprofessionelle Teams an Schulen aufbauen. Also ein Team aus Lehrern, Schulsozialarbeitern, sozialpädagogischen Fachkräften und Förderschullehrern. Um Schule zu verbessern, gäbe es in Hessen außerdem beispielsweise mehr Stellen für Fachlehrer und Förderschullehrer, zusätzliche Lehrer an Schulen mit schwierigem sozialen Umfeld, einen Ausbau der Schulpsychologie, zusätzlichen Sprachunterricht an allgemeinbildenden Schulen und Extraklassen an beruflichen Schulen für Schüler, die noch Deutsch lernen müssen. Besonders wichtig sind der Regierung die 700 Stellen für Sozialpädagogen an Schulen, die das Land Hessen schaffen will.
Das ist ein Quantensprung. Das hat es in der Geschichte dieses Landes noch nicht gegeben, dass das Land eigene sozialpädagogische Fachkräfte zur unterrichtsunterstützenden Begleitung und in Ergänzung der klassischen Schulsozialarbeit eingestellt hat. Das ist vollkommen neu. Und das wird aber auch bleiben, meine Damen und Herren. Das ist das, was wir weiterentwickeln wollen.
Die Opposition im Hessischen Landtag gießt Wasser in den Wein. Die AfD findet, die sozialen Probleme müssten an anderer Stelle gelöst werden, etwa in den Familien. Die Schulen sollten dagegen mehr qualifizierte Fachlehrer bekommen. Moritz Promny von der FDP findet die Stoßrichtung der Regierung zwar begrüßenswert, aber...
Aber hier muss es gelingen, nicht nur die finanziellen Mittel bereitzustellen, sondern die Stellen auch tatsächlich mit Menschen zu besetzen. Und genau an diesem Punkt gerät ja Ihre Erfolgsbilanz ins Wackeln.
Denn egal ob bei Lehrern oder Sozialarbeitern, die ausgebildeten Fachkräfte fehlen. Mit Blick auf den Lehrermangel sagt Christoph Degen von der SPD:
Wir brauchen endlich eine vorausschauende Lehrkräftebedarfsplanung, denn da haben sie die letzten Jahre wirklich geschlafen.
Das Kultusministerium verteidigt sich und verweist auf die weitere Planung. So will das Land ab kommendem Schuljahr zur Entlastung der Lehrer nach und nach 500 Stellen für Verwaltungsfachkräfte an Schulen schaffen. Schulen mit schwierigem sozialem Umfeld sollen weitere Lehrer bekommen. Und in der Grundschule soll es verpflichtend eine Stunde mehr Deutsch geben.
Es geht weiter mit dem Interview mit Julia Wöllenstein, der Lehrerin an der Gesamtschule in Kassel.
Da geht es dann ja im Grunde auch um das große Thema Chancengleichheit. Alle Schüler sollen dieselben Anfangschancen haben. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn da zum Beispiel von Ihren Schülern, zum Beispiel mit Hinblick auf Bewerbungen oder Ähnliches?
Ja, das war unter anderem eben auch für mich jetzt extrem frustrierend. Also ich habe jetzt gerade eine 9. Hauptschulklasse und habe wirklich mit Hochdruck und mit unserem Übergangsmanager haben wir wirklich alles getan, um diese Schüler in Ausbildung zu bringen, aber ich glaube, ein Mädchen von meinen 20 Schülern hat es jetzt wirklich in eine reguläre Ausbildung geschafft. Die anderen sind alle in solche Übergangsmaßnahmen gekommen. Ja, aber woran liegt das? Ja, schlecht. Also das ist ja genau das, was ich auch anprangere. Dieses frühe Selektieren, also dieses frühe Sagen, du bist ein Hauptschüler, du bist ein Realschüler, du bist ein Gymnasiast. Das macht auch was mit einem Kind. Also auch da bekommt man ja sofort einen Stempel. Und auch das ist irgendwie so ein gesellschaftlicher Trend geworden, der ja auch völlig an der Realität vorbeigeht. Denn wir brauchen nicht nur Studenten in Deutschland.
Es werden ja in letzter Zeit häufig Bücher geschrieben über das Arbeiten an Schulen mit Kindern, Schülern, so unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Aber auch darüber sprechen und schreiben ist offenbar gar nicht so einfach immer, oder? Also was erleben Sie da, wenn Sie sozusagen über diese Themen auch nach außen gehen?
Das ist tatsächlich ein großes Problem, weil man natürlich inzwischen in so einer Situation in der Gesellschaft ist, wo diese falsch verstandene Toleranz dazu führt, dass Menschen aus der Mitte irgendwie sich nicht mehr trauen, sich da klar zu positionieren, weil sie ganz schnell in so eine antimuslimische Ecke gedrängt werden, weil diese differenzierte Betrachtung von Kultur sofort in so eine Ecke kommt von du bist aber intolerant.
Oder andersrum, werden Sie auch, sagen wir mal, von rechter Seite missbraucht mit dem, was Sie sagen?
Ja, also das war zumindest eine sehr große Angst von mir. Bisher ist es mir zumindest noch nicht begegnet, jetzt wirklich, dass es mir einer ins Gesicht gesagt hätte, weil ich aber auch immer ganz klar mich positioniere dazu, dass wir Schüler wie meine wirklich brauchen. Also, und wir können uns davor ja auch nicht wegducken. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, also das passt mir hier nicht, die können jetzt alle wieder nach Hause gehen. Ganz im Gegenteil. Also wir brauchen auch gerade diese Kinder, aber wir brauchen sie als gut integrierte Menschen, die sich hier wohlfühlen.
Ja.
Und nicht Kinder, die irgendwie abgeschoben in ihren Communities leben und tatsächlich, und so reden sie auch mit mir, noch das Gefühl haben, dass sie hier in ihrer Heimat sind. Genau durch diese Debatte habe ich das Gefühl, dass es sogar immer noch extremer wird. Also eben genau durch diese öffentliche Debatte, die so gar nicht trennt. Wir schmeißen die alle in einen Topf, aber eigentlich müssten wir ganz, ganz streng trennen zwischen den liberalen Muslimen, die wirklich hier sich integrieren wollen oder auch schon integriert sind, und zwischen denen, die sich eben nicht integrieren wollen. Also so doof es ist, aber so muss man es sagen. Also,
und erleben Sie die auch? Also haben Sie das Gefühl, dass das stärker wird oder dass der Einfluss von Religion, auch strenger Erziehung, religiöser Erziehung in der Schule eine größere Rolle spielt?
Ja, genau. Das ist ja genau der Punkt. Also der wird größer dadurch, dass wir uns nicht an diese Diskussion rantrauen. Wir schmeißen die alle in einen Topf und deshalb verstummen die liberalen Muslime und die wenigen anderen, und es sind nicht besonders viele, aber die werden lauter.
Okay.
Und die werden auch an unseren Schulen lauter.
Merkt man das auch bei den Schülern selbst, wie die miteinander umgehen?
Ja, natürlich. Also das ist ja zum Beispiel ein Grund für mich, warum ich sage, ich wäre dafür, dass also Mädchen in Schulen keine Kopftücher tragen bis zu einem gewissen Alter. Und in erster Linie, um die anderen Mädchen zu schützen, um die anderen Muslimen zu schützen, die im Moment noch kein Kopftuch tragen. Denn die werden inzwischen wahnsinnig unter Druck gesetzt.
Aha. Und wie ist das irgendwie mit Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Ist das auch ein Thema, was Ihnen begegnet, wo Sie sagen, da ist für Sie persönlich irgendwie eine Grenze erreicht? Das haben Sie, also Sie sind ja alleinerziehende Mutter, wenn ich das nochmal so sagen darf.
Ja, also das ist ja genau mein Thema, dass ich sage, so wie ich hier als Frau in Deutschland lebe, das möchte ich auch gerne mir erhalten. Also ich möchte dafür weder komisch angeguckt werden, noch das als irgendwie etwas Besonderes oder etwas, was nur deutschen Frauen zusteht, gesehen haben, sondern das ist für mich das, was wir uns hier erkämpft haben auch. Und dafür sollten wir einstehen. Es ist großartig, dass wir hier so leben dürfen und dass es eben die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt. Ich möchte nicht falsch verstanden werden, weil ich glaube, wirklich jeder Lehrer, der an einer Schule wie meiner arbeitet, der sieht in erster Linie diese Kinder und hat auch ein großes Herz für die und möchte denen nicht in den Rücken fallen. Also, aber das ist tatsächlich so, dass man natürlich mit so einer Ungleichbehandlung von Mädchen und Jungen auch arbeitet.
Klingt auch so, als würden Sie immer noch gerne in die Schule gehen, Frau Böllenstein, oder? Interpretiere ich das falsch? Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Schülern?
Ja, also das ist genau der Punkt. Ich liebe es, in die Schule zu gehen und ich liebe es, in meine Schule zu gehen, weil ich genau diese Arbeit so wichtig finde und diese Schüler so toll finde, weil die einen ganz ehrlichen Umgang haben mit den Lehrern auch und total echt sind. Und auch gerade die Gespräche, die ich jetzt führe, nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, also diese Diskussion mit den Schülern auch wirklich ehrlich zu führen, weil das für die eine totale Diskrepanz im Kopf ist. Also normalerweise wird das in ihren Communities diskutiert und dann heißt es natürlich, die wollen uns unsere Identität klauen und da sind wir dagegen.
Ja.
So, jetzt hat die nette Frau Wöllenstein, die mir immer die Tür aufschließt, gesagt, sie findet Kopftücher in Schulen blöd, aber die strahlt mich immer an und sagt, guten Morgen. Was ist da los?
Nicht
ja? Genau, ja, ja, genau, das irritiert. Ja. Und das ist gut, weil die Welt ist nicht schwarz-weiß. Und das ist ganz, ganz schwierig zu verstehen.
Sie hören die Sendung HR Info Politik. Wir haben gehört, wie Integration an hessischen Schulen funktionieren kann oder eben auch nicht. Aber was wünschen sich die betroffenen Lehrer und Schüler? Was sind ihre Lösungen? Carola Rasch-Hegelund, die kommissarische Schulleiterin der Grundschule in Frankfurt-Griesheim, würde das Kindergeld an den Kita-Besuch koppeln, damit alle Kinder früh Deutsch lernen.
Ich denke, man müsste ganz früh anfangen mit der Sprache, dass die Kinder wirklich früh in den Kindergarten kommen, eine frühe Sprachförderung bekommen und da ansetzen. Das ist zu spät, wenn die erst mit 5 dann in den Kindergarten kommen für ein Jahr. Da ist ja schon vieles einfach gelaufen.
Die Ex-Schulleiterin Ingrid König fordert im ersten Schritt mehr Ressourcen für die Schulen.
Das Personal muss da sein, es muss gut ausgebildet sein, es muss belastbar sein. Der Schulträger muss endlich in die Puschen kommen und die Schulen, die völlig verwahrlost sind, nach modernen Gesichtspunkten neu bauen, renovieren, was immer nötig ist.
Und dann wünscht sie sich eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie wir zusammenleben wollen als Gesellschaft und ob wir echte Integration wollen oder sogenannte Parallelgesellschaften akzeptieren. Eine bessere Durchmischung von Deutschen und Migranten an Schulen wünschen sich eigentlich alle Protagonisten. Die Kasseler Gesamtschullehrerin Julia Wöllenstein ist genau deshalb gegen das klassische dreigliedrige Schulsystem.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Unterstufengymnasien, die quasi von der 5. bis zur 10. Klasse als reines Gymnasium laufen, im Gegensatz zu den Gesamtschulen. Also da waren wir irgendwie zu zaghaft. Ich glaube, dass so diese Idee von der integrierten Gesamtschule, als sie damals aufkam, sollte das die Schule in Deutschland werden. Aber durch Bewegungen, Proteste und so weiter ist es eben dazu gekommen, dass wir das Gymnasium erhalten haben und gleichzeitig die Gesamtschule eingeführt haben. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Wir brauchen wirklich die integrierte Gesamtschule flächendeckend, um eine bessere Durchmischung zu bekommen.
Und die 14-jährige Muslimin Meriam aus Frankfurt-Griesheim glaubt, dass dann auch mehr Eltern in ihrem Stadtteil Deutsch lernen würden.
Ich würde auch denken, dass die Eltern dann erst recht deswegen Deutsch lernen würden, weil es hier mehrere deutsche Eltern gibt und sich anfreunden. Aber dadurch, dass es hier so wenige sind, sprechen die Eltern dann meistens die Sprache, die sie können und suchen sich auch so Leute, die die Sprache können.
Schule am Limit? Wie Integration klappt oder nicht? Das war das Thema heute in HR Info Politik. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Hanna Immich.